Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast ist bei mir heute Niki. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Franziska. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Liebe Niki, du hast in den letzten Jahren viel erlebt. Angefangen hat das eigentlich mit Corona, oder?
Ja, genau. Also eigentlich, wenn ich es oberflächlich betrachte, war ich ganz gesund bis 2020 und habe dann gleich relativ zu Beginn, Ende Februar, Anfang März, mich mit Corona angesteckt während des Unterrichts. Also ich bin Yogalehrerin unter anderem. Und da waren relativ viele Schüler infiziert tatsächlich, ohne dass sie es wahrscheinlich selber wussten. Und dann in so einem Unterricht, wenn da 30 Leute sind in so einem Loft und man atmet viel ja beim Yoga und so, dann hat sich das richtig schön verteilt. Und da habe ich also auch so eine Hochdosis an Viren sozusagen abbekommen. Und das war dann 2020, genau. Und dann hatte ich so eine 4-Wochen-Infektion durchgemacht, auch ziemlich intensiv. Da hatte ich tatsächlich auch eine Nahtoderfahrung. Also es war schon heftig, muss man sagen, ja. Und danach habe ich dann erstmal angefangen, online wieder zu unterrichten. Da kam ja der Lockdown und jeder, der konnte, hat versucht, auf online umzuschalten. Das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich online wieder Yoga unterrichtet. Aber habe dann nach ein paar Wochen den kompletten Zusammenbruch bekommen und hatte dann Gefäßrupturen, die mit ganz vielen anderen Symptomen einhergehen. Und genau, und das hat sich dann so, wo war ich dann im Grunde 2 Jahre zu 100% bettlägerig, kann man sagen.
Ich glaube, das hat ja auch im Februar 2020 erst angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie ist das in meiner Erinnerung schon wieder so weit weg. Aber damals durfte man ja im Februar, ich weiß noch, dass ich auf einem Konzert noch in Berlin war und dass aber viele da schon Angst hatten. Das heißt, da durfte man ja noch Präsenz irgendwie so Unterricht machen, ne? Du hattest also da Frauen in deinem Kurs oder Männer, weiß ich nicht, die irgendwie Erkältungserscheinungen hatten und aber trotzdem da hingekommen sind, aber noch nicht irgendwie getestet waren und hast dich dann dort angesteckt. Und dann war das so schlimm, dass du eine Nahtoderfahrung hattest? Also ich meine, warst du denn mehr als erkältet?
Ja, also man hatte ja diese schlimmsten Grippesymptome. Die Menschen, die es intensiv oder schwer getroffen hat, sage ich mal, mit diesem Virus. Und also es waren Kopfschmerzen oder allgemeine Körperschmerzen in den Knochen, in der Muskulatur, wie ich sie vorher tatsächlich noch nie irgendwann erlebt habe. Alles war viel intensiver. Ich hatte Ausschläge am ganzen Körper. Ich hatte, in der einen Nacht bin ich aufgewacht und habe gedacht, ich hatte eine Milzruptur oder irgendwas. Es war wie Messerstich im Bauch. Also ich bin wirklich davon aufgewacht. Ich habe gar nicht so hoch gefiebert und mir ging es gar nicht so sehr auf die Lunge, sondern mehr aufs Herz und auf die Gefäße. Dadurch, dass ich mit der Lunge nicht so die Probleme hatte, immer wenn ich im Krankenhaus war, wurde ich wieder entlassen, weil meine Atmung funktioniert hat, mehr oder weniger. Ich hatte aber ganz viele andere Symptome. Also im Grunde wie schwerste Grippe. Und ich bin kaum aus dem Bett hochgekommen. Ich lebe halt auch allein. Meine Tochter ist tatsächlich ausgezogen im Januar 2020, noch so grad vorher.
Ja.
Also die ist ja auch schon erwachsen, das war dann halt in der Zeit, ne? Das war so Ende des Studiums, sie hatte dann noch, war dann im Master. Genau, dann war ich halt alleine hier und ich erinnere, dass ich dann irgendwie hochgekrabbelt bin, um mir meine Säfte zu pressen, meinen Sellerie, sag ich, du musst dich irgendwie vollfüttern, aber es fiel zunehmend schwerer und Ja, ich kann es gar nicht so sagen, aber das war schon so intensiv, dass ich oft in den Abends dachte oder irgendwann auch am Tag, man lag ja nur oder ich lag nur, dass ich gedacht habe, du darfst jetzt nicht einschlafen, dann wachst du nicht wieder auf. Das war auch so eine innere Stimme oder ein Gefühl und eine Schlappheit, eine Erschöpfung, auch nicht mehr klar denken können. Also ich habe mich dann auch am nächsten Morgen, wenn ich dann doch mal in die Küche gegangen bin, oft dabei erwischt, dass zum Beispiel die Herdplatte noch an war. Und solche Geschichten, das war irgendwie ganz seltsam. Also so, wie ich es noch nie vorher erlebt hatte, auch nicht von einer Grippe. Ich hatte schon mal echte Influenza. Und also das war alles hoch 100, würde ich sagen.
Ja. Oh, das klingt furchtbar. Und da macht man sich ja auch wirklich Sorgen. Ne? Und wobei ich finde, das, was du jetzt erzählst, klingt ja auch so, als hättest du schon eine tiefe Verbindung zu deinem Körper, also als Yoga-Lehrerin und wenn du hier mal jeden Morgen deinen Selleriesaft trinkst und so weiter.
Ja, genau. Also ich bin vor allen Dingen auch Shiatsu-Therapeutin. Das bin ich seit, also 2004 bis 2007 hatte ich die Ausbildung gemacht. Das war wirklich so ein dreieinhalb Jahre Studium auch. Und von daher habe ich als Shiatsu-Therapeutin, das ist ja eine Form von Körpertherapie, Körperarbeit, so eine Mischung aus Akupressur und Akupunktur, kann man sich vorstellen. Man arbeitet auch mit dem Meridiansystem im Zen-Shiatsu. Da habe ich schon ein extrem gutes Körper. Will ich sag mal, mehr als der Durchschnitt, die sich jetzt mit ihrem Körper nicht so befassen auch, ja. Und dann kam noch das Yoga halt hinzu, also schon sehr gutes Körpergefühl und ich wusste auch, wenn irgendwo was nicht stimmt, ich merke auch gleich, wenn zum Beispiel meine Leber mal mehr belastet ist durch irgendwas, also ich trinke jetzt keinen Alkohol, aber durch zum Beispiel Medikamente, dann merke ich, spüre ich das einfach im Körper sofort, wenn andere eine Ibu nehmen, dann gehen die Schmerzen weg und bei mir fangen dann eher Vergiftungssymptome an. So, ja. Genau.
Wie ging das weiter, wenn du sagst, du warst 2 Jahre mehr oder weniger ans Bett gefesselt? Also ich meine, bist du den Symptomen gar nicht auf den Grund gegangen oder wie war das?
Doch, ich habe tatsächlich eine Odyssee von Ärzten hinter mir. Man hat ja alles versucht, also angefangen bei meinem Hausarzt, der zu dem Zeitpunkt auch völlig überfordert war. Die Praxen waren ja damals dann auch voll mit Leuten und keiner wusste ja so richtig, wie soll ich das behandeln? Und das war eine ganz große Schwierigkeit. Dann andere Hausärzte oder andere Allgemeinmediziner gewechselt, immer wieder ins Krankenhaus. Mit den Gefäßrupturen ging dann auch so der Blutdruck hoch auf 220 zu 160, 170, solche Geschichten. Also dann den Notarzt gerufen, ja, wirklich 112 gerufen. Und die sind dann gekommen, mich auch mit ins Krankenhaus genommen. Aber wie gesagt, dann war ich da immer so für einen Tag an alle so, ja, Blutdruck gemessen, was dann alles so gemacht wird, Herz überwacht und sowas alles. Und meistens wurde ich dann, also ich wurde dann einfach abends wieder entlassen, ja, weil ich irgendwie dann auf der Lonko oder auf der Covid-Station nicht so richtig zu suchen hatte, fanden die, weil sie mich ja zum Beispiel auch nicht an ein Lungengerät anhängen konnte. Ich war nun auch nicht wirklich so erpicht darauf, lange im Krankenhaus zu bleiben. Also ich versuche, um Ärzte und Krankenhäuser generell einen Umweg zu machen. Und gerade zu dem Zeitpunkt, ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt hier neu anstecke mit einer Infektion, die ich ja vorher im Grunde schon durchgemacht habe, weil diese Hauptinfektion war da ja dann vorbei. Da fingen die anderen Symptome danach erst an. Also da war ich nicht erpicht darauf, mir dieses Virus nochmal neu anzufangen, weil ich wusste, je mehr jetzt draufkommt, umso schlimmer wird es mich treffen. Das wollte ich ja nicht. Und da konnte keiner mir so richtig helfen. Und dann habe ich angefangen, so gut ich konnte, aus dem Bett heraus, immer wenn mein Hirn, wenn ich das Gefühl hatte, heute bin ich einigermaßen klar, zu recherchieren. Und was ich für Symptome hatte, und das war ganz interessant, ich bin dann tatsächlich, so bin ich drauf gekommen, dass man mit AIDS, also mit dem HIV-Virus, dass die Symptome tatsächlich ähnlich sind. Und die ich zumindest hatte. Ich habe aber kein HIV, also ich habe es dann auch nochmal tatsächlich testen lassen. Ich habe das jetzt negativ, aber es ist tatsächlich ähnliche Symptome. Und dann habe ich eine Praxis hier in Hamburg gefunden, die nur auf das HIV-Virus spezialisiert ist. Aber die haben gesagt, das tut uns leid, wir können Sie hier nicht behandeln. Sie haben das Virus nicht. Ja, ich sage, aber ich habe das Virus jetzt und das ist alles ähnlich. Aber das ging nicht. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach irgendjemand, der mir helfen könnte, weil ich war wirklich verzweifelt. Ich habe wirklich da zu dem Zeitpunkt gedacht, ich sterbe jeden Tag und ich bin eigentlich sehr positiver, lebenslustiger Mensch. Also das, so bin ich nicht, dass ich jetzt rumlaufe hypochondrisch und sage, ich sterbe oder ich bin krank. Das ist nicht meins gewesen. Und dann habe ich gedacht, Ozontherapie, du brauchst irgendwie Sauerstoff, weil ich hatte auch keinen Sauerstoff mehr. Die Hände, die Füße, alles war blau, also überhaupt nicht mehr durchblutet. Die Lippen waren blau. Ich habe das auch richtig gemerkt, dass mir der Sauerstoff in den Zellen und im Gewebe fehlte. Und dann so weiter recherchiert, immer weiter, wenn ich konnte. Ja, und dann einen Heilpraktiker gefunden, der zumindest Ozontherapie macht. Und da war ich dann 2 Jahre in Behandlung, weil eben kein Arzt helfen konnte. Ich bin auch parallel dann noch tatsächlich in eine Long-Covid-Station gelandet, dann irgendwann in einem Krankenhaus. Die haben dann so bestimmte Zentren errichtet. Ja, aber da wurde man dann tatsächlich auf die Psychoschiene geschoben, sage ich es jetzt einfach mal so ganz perfide. Und da hatte ich dann Psychotherapie und ich saß da mit meinen geplatzten Gefäßen und Hämatome so groß wie meine Hand und auch dick und darunter das Endothelschicht. Also die Endothelschicht ist so eine Gefäßschicht vom Inneren, die eben die Gefäße schützt vor Rupturen. Ja, das ist so eine Schutzschicht. Und das Virus zerstört die. Ich glaube, das ist das Spike, was das wirklich so zerstört, zerschreddert quasi. Und das rollt sich dann so zusammen, wenn es aufreißt. Und die Hämatome sehen auch anders aus. Und immer wieder dieser Blutdruck. Und dann sitzt du da in der Psychotherapie, in der Long-Covid-Station und sagst, ich brauche keine Psychotherapie, ich bin auch nicht depressiv, sondern gucken Sie sich das mal an, ich brauche einen Gefäßmediziner. Und ja, aber das könnte auch psychisch sein, wird einem dann gesagt. Und nachdem zum Beispiel dann die Psychotherapeutin fast 1 Stunde geredet hat und ich eigentlich kaum zu Wort kam, heißt es, sie haben schwere Depressionen. Und das habe ich von ganz vielen aber gehört, dass man dann irgendwann auf diese Psychoschiene geschoben wird. Ja, nach 2 Jahren Bettlägerigkeit und keiner kann einem helfen, das macht einem schon Angst.
Ja.
Also das will ich gar nicht verneinen. Aber die Ursache ist nicht nur Depression und muss behandelt werden, sondern wirklich hier körperliche Symptome. Aber da habe ich in der Therapie dann ganz viele kennengelernt. Ja, ich war dann also 2 Jahre lang bei diesem Heilpraktiker. Aber das ging mir so richtig besser da auch nicht, immer nur sehr kurzfristig durch das Ozon. Das hat dann mal für ein paar Stunden gewirkt, aber 2 Tage später ging es mir wieder schlecht. Also ich war da dann auch 2-3 Mal die Woche und habe da viel meiner Ersparnisse und meine Anlagen gebracht. Also war dann wirklich sehr viel ärmer, bis er mir dann gesagt hat, nach 2 Jahren, so, ich glaube, ich kann Ihnen auch nicht mehr richtig helfen. Es gibt aber eine Praxis in Hamburg, die macht Blutwäschen, Inusfresen. Das filtert auch Viren raus und die ganzen Entzündungsstoffe, weil der ganze Körper war auch schwer entzündet. Ja, und dann sage ich, wo ist diese Praxis? Das wäre natürlich schön gewesen, wenn er mich 2 Jahre vorher darauf hätte aufmerksam gemacht, ja, oder zumindest 1 Jahr vorher, weil ich habe ihm immer wieder gesagt, Mensch, so richtig kommen wir ja nicht weiter, mir geht's wieder so schlecht, ich habe teilweise auch da gesessen, ich sterbe, Sie müssen mir helfen. Und ja, das kam dann leider erst nach 2 Jahren und darauf bin ich dann aufmerksam geworden und bin dann in diese Praxis, die zum Glück auch in Hamburg ist und ich wusste von der nichts. Ich habe die auch nicht im Internet vorher gefunden bei meiner Recherche und dann bin ich also dorthin und habe dann sofort diese Inusfresen bekommen. Also der Arzt dort, den kann ich auch nur wärmsten allen empfehlen, bei allen möglichen chronischen Erkrankungen, ist voller Empathie und Zeit geht da auf einen ein, ja, und hat mich dann sehr schnell reingeschoben, weil ich kam da, die sind im 1. Stock und ich kam die Treppe eigentlich kaum hoch. Und nach der 1. Blutwäsche ging es mir dann schon deutlich besser. Und nach der 2. habe ich gedacht, so, oh, die war dann 2 Tage später. Das kann ich gar nicht glauben, wie ich mich wieder fühle, fast wie früher. Und danach waren leider dann erstmal alle meine Ersparnisse so aufgebraucht, weil ich ja vorher auch schon sehr viel Geld ausgegeben hatte und habe dann tatsächlich so ein GoFundMe starten müssen. Das fiel mir sehr schwer, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, aber ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen. Und ja, und nach der 3. Blutwäsche war es dann so, dass ich gedacht habe, mein Leben fängt neu an.
Wow.
Ich habe gedacht, ich bin wieder zu 100% gesund. Ich habe in die Hände geklatscht und gedacht, so jetzt geht's wieder los. Habe dann aber erstmal schnell Arzttermine gemacht, zu denen ich vorher gar nicht in der Lage war in den 2 Jahren. Mhm. Und den ersten Termin habe ich beim Gynäkologen gemacht. Und dann kam also irgendwie 3 Wochen nach der letzten Blutwäsche oder 4 Wochen die Diagnose fortgeschrittener Brustkrebs.
Boah. Genau. Okay, also du hast aber nichts davon gemerkt? Also du hast nicht Knoten in der Brust gemerkt oder so?
Genau, und da müssen wir vielleicht nochmal weiter zurückgehen, denn 2014, also das ist ja schon 11 Jahre jetzt zurück, hatte ich auf einmal auf der Mamille so eine kleine Erhebung. Es ist jetzt unschön zu sagen, so im Internet, aber wie so eine kleine Warze oder so. Also das hat nichts groß gemacht, das hat ein bisschen gejuckt oder so. Und ich bin dann damit zum Gynäkologen. Und der hatte dann in der Sonographie eine kleine Mini-Zyste festgestellt. Und man konnte das auch wirklich sehr gut sehen, in der Sonographie ganz klar abgegrenzt. Also Zysten haben immer eine ganz klare Umrandung. Krebs ist dann meistens so ausgefranst. Das kann man wirklich sehr gut schon sehen. Und war halt gefüllt. Ob das jetzt eine Ölzyste war oder mit Wasser, irgendeine Flüssigkeit. Aber es war wirklich klar abgegrenzt. Das war 2014 und die war klein. Und seitdem bin ich alle halbe Jahr in das Brustzentrum gegangen, zu dem mein Gynäkologe mich überwiesen hat, vorsichtshalber. Und alle halbe Jahr zur Kontrolle gegangen. Und die blieb immer gleich, diese Zyste. Nichts hat sich verändert. Aufgrund dieser Erhebung auf der Mamille sagten die Gynäkologen dort, das könnte sein, dass es so ein Papilloma-Warze oder sowas ist, ich weiß nicht genau. Und dass damit auch eventuell die Zyste zusammenhängt, aber das ist total harmlos. Und dann habe ich mal gesagt, ist es vielleicht besser, das entfernen zu lassen? Und dann meinten die so, nee, das würden sie nicht machen. Heute weiß ich es besser, ich hätte es entfernen lassen sollen. Und das wäre dann ja ein relativ kleiner Eingriff gewesen. Genau, also das war zu sehen. Und ich war auch noch, das erinnere ich, in 2020 zu Beginn, bevor ich mich so mit Corona ansteckte, also irgendwie dann Anfang Februar oder so, war ich noch in der Praxis wieder zu meiner regelmäßigen Kontrolle. Und da war die Zyste immer noch gleich. Gleich groß, gleich umrandet. Es hatte sich nichts verändert. So, und dann wurde ich ja so krank und bin dann auch nicht mehr zur Kontrolle hingegangen, weil ich habe wirklich damit zu tun gehabt, anders um mein Leben zu kämpfen. Ja, hatte dann Symptome in der Brust, nicht weiter gejuckt hat das vorher manchmal schon, eben durch diese Zyste oder durch dieses Papilloma-Dings auf der Mamille. Und das hatte sich nicht verändert. Aber was sich verändert hat, so ungefähr nach 1 Jahr Long-Covid, also da war ich wirklich schon 1 Jahr so bettlägerig, alles hatte sich entzündet, das war mir so eine innere Stimme, dass ich gesagt habe, auch zu dem Heilpraktiker habe ich es mehrmals gesagt, auch seiner Frau, ich war bei beiden in Behandlung, je nachdem wer Zeit hatte, beide arbeiteten auch ein bisschen unterschiedlich, mit unterschiedlichen Methoden. Ich glaube, hier läuft noch was im Hintergrund. Und da war noch irgendwie so eine innere Stimme, vielleicht geht es dir deswegen auch nicht besser. Ich dachte, vielleicht habe ich ja doch Krebs irgendwie. Und dann haben die immer gesagt zu mir, nein, das würden ihnen ihre Geräte anzeigen. Sie haben auch gar nichts Selbstzerstörerisches. Und sie haben auf gar keinen Fall Krebs. Beide haben das gesagt. Und ich habe es aber alle paar Wochen mal wieder angesprochen. Ich sage, ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, hier läuft was im Hintergrund. Nein, wurde mir das immer wieder versichert. Und ja, leider habe ich wirklich auch darauf vertraut. Ich habe dann noch einmal zwischendurch, weil ich war auch zu schwach. Ich hatte eine Odyssee von Ärzten hinter mir. Ich hatte wirklich nicht die Kraft, jetzt noch mehr Arzttermine zu machen. Ich war froh, wenn ich es geschafft habe, zu dem Heilpraktiker hinzukommen und wieder zurück. Und mich dann wieder auszuruhen. Ja, und ich habe dann einmal so einen Hunde-Urintest gemacht für eine Krebsuntersuchung. Die sollen wohl sehr gut sein. Habe ich gedacht, okay, dann machst du mal so einen Urintest von zu Hause einfach aus. Und das habe ich gemacht. Und da kam dann bei raus, der hatte 2 Hunde. Und der rief mich an und sagte, seine Hunde sind extrem zuverlässig. Der macht das schon seit 20 Jahren immer mit 9 Hunden, die er selber auch ausbildet. aber sie haben wohl keinen Krebs. Er sagt, es ist so ein bisschen widersprüchlich. Die Hunde sind immer hin und her gelaufen, konnten sich nicht so richtig entscheiden. Und er sagt, das ist meistens so, wenn man zum Beispiel eine versteckte Entzündung hat. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe ja diverse Entzündungen durch das Coronavirus noch, durch das Long-Covid. Und dann sagt er aber, was ist mit den Zehen? Vielleicht eine Zahnwurzelentzündung. Und habe ich gedacht, okay, das kann ja sein. Und hatte dann die Kraft tatsächlich nochmal in, ich glaube, Ende 21, bei einer Zahnärztin einen Termin zu machen. Und ich hatte einen wurzelbehandelten Zahn. Den habe ich tatsächlich auch immer noch, will ihn mir jetzt aber demnächst ziehen lassen. Und dann haben wir eine Revision gemacht, dann in 2022. Das war aber noch, bevor ich wusste, dass ich Brustkrebs hatte. Da war wohl eine kleine Entzündung drunter. Dann haben wir da eine Revision gemacht. Also die alte Wurzelfüllung rausgenommen, neu gereinigt und sowas alles. Und wieder verschlossen. Der Zahn hat aber auch mir keine großen Beschwerden gemacht. Ja, und dann kam eben die Diagnose Brustkrebs, als ich dann 2022 nach diesen Inusfräsen beim Gynäkologen war. Der hat dann Ultraschall gemacht und da sah man dann auch, das konnte selbst ich sehen in der Sonographie, dass diese Zyste ausgefranst war und auch gewachsen war. Die war dann nicht mehr einen halben Zentimeter, sondern so 2-2,5 Zentimeter.
Aber nach innen oder nach außen?
Nach außen.
Ah, okay.
Nach außen. Also schon in der Brust jetzt, nicht, dass ich das nach außen sehen konnte. Ne? Es ist in der Brust gewesen, aber es hat sich einfach ausgedehnt und war auch ausgefranst. Und dann sagte der Gynäkologe schon, das sieht nicht gut aus, hatte mich dann zu einem Brustzentrum überwiesen in einem Stadtteil in Hamburg. Und die konnten mir erst in 4 Wochen einen Termin geben. Und das wollte ich nicht. Und ich war tatsächlich dann nochmal zum Kardiologen zur Kontrolle meines Herzens in einem anderen Stadtteil in Hamburg und hatte dann geparkt vor einem anderen Brustzentrum und kam dann beim Kardiologen raus und ging vorbei und habe gedacht, ach, du rufst ja jetzt einfach mal kurz an aus dem Auto und fragst, ob die nicht vielleicht eher einen Termin haben. Und da hatte gerade jemand abgesagt und die haben gesagt, ja, in einer Stunde können sie kommen. Ja, und dann habe ich gesagt, das ist ja super. Dann habe ich eine Stunde im Auto gewartet und bin dann rein. Und der Onkologe dort, der dann auch gleich der hat sich das angeguckt und dann haben sie auch da gleich eine Standsbiopsie gemacht. Heute denke ich auch, vielleicht hätte ich das nicht gemacht, aber da ich eh schon Lymphknotenbefall hatte, dann hat man es eh schon im Blut und in der Lymphe. Also von daher spielt das dann auch nicht mehr so groß die Rolle. Ja, und dann wurde das eben festgestellt. Aber interessanterweise, dann wurde ich auch zur Mammographie geschickt, wovon ich gar kein Freund bin, weil das ja, okay, für einige mag das von Vorteil sein, aber jede starke Strahlung hat natürlich das Potenzial, selbst krebserregend zu sein. Und deswegen habe ich das auch vermieden. Aber bin ich dann hin, das habe ich dann noch gemacht, auch da wurde nur dieser eine Krebs gesehen von ungefähr 2,5 Zentimeter. Die Ärzte sagten auch dann im Zentrum, dass ja dieser eine Krebs zu sehen ist, das ist ein Papilloma-Tumor oder so, das entfernen wir, 95% Heilung, das nehmen wir raus, das ist klein, das ist alles super, das nehmen wir ihn raus und sie brauchen keine Chemo, keine Bestrahlung, danach sind sie im Grunde wieder gesund sozusagen. Habe ich gesagt, super, nehmt das raus, fertig und dann kann ich weitermachen mit meinem Leben. Und wurde dann, ich glaube auch schon eine Woche später operiert oder 10 Tage, also es ging alles relativ schnell. Und wurde dann operiert, hatte dann 14 Tage Post-OP, das Gespräch beim Onkologen anschließend. Und da kam dann erst raus, das hatte mir tatsächlich auch nach der OP im Krankenhaus niemand gesagt, leider. Ich hatte 4 Tumore in der Brust mit 3 unterschiedlichen Arten Histologen.
Boah. Aber wie haben die das rausgefunden, wenn die jetzt nur die, also nur in Anführungszeichen?
Während der OP, mein Onkologe, also der ist wirklich sehr, sehr gut. Also wenn da auch andere Frauen, Betroffenen, die vielleicht hier auch innerhalb Deutschlands, also da kommen auch tatsächlich aus ganz Deutschland die Leute hingereist. Den kann ich nur wärmstens empfehlen, weil er auch ganzheitlich guckt und nicht nur auf den Tumor. Also wenn da vielleicht Hörer noch Interesse haben, dann dürfen die mich auch gerne anschreiben oder dich oder so, dann können wir das gerne preisgeben. Er hat das während der OP gesehen. Und hat sich dann wohl so, ich weiß nicht, durch die Brust gewühlt oder so. Oder einfach sehr gründlich untersucht und hat dabei eben noch mehr Herde gefunden. Ein Tumor war dann schon 3,5 Zentimeter. Und der war auch sehr schnell wachsend. Also die hatten, wie gesagt, 3 unterschiedliche Histologien. Und noch 2 Herde, eins von 0,8 Zentimeter und eins 0,5. Und dann eben dieses 2,5 Zentimeter plus die 3,5 Zentimeter plus Lymphknoten.
Um Gottes Willen.
Das wollte man vorher auch nicht sehen. Also das war dann schon erstmal so, dann sitzt man da und denkt natürlich so, die OP ist gut verlaufen. Dieses kleine Ding, was da vorher war. Die Ärzte haben gesagt, ich bin hinterher wieder gesund. Alles super. Also ich bin da ziemlich freudestrahlend rein in die Praxis und weint wieder raus. Sag ich mal so. Das war natürlich wirklich erstmal ein Schlag. Und dann hat er mir gesagt, so, jetzt müssen wir die Therapie anfangen. Das bedeutet 3 Monate Chemotherapie, 3 Monate Bestrahlung, 3 Monate wieder Chemo anschließend.
Oh Gott. Und dann gerade bei dir, wo du ja eigentlich da eher alternativ unterwegs bist, ne?
Genau, ich bin da total alternativ unterwegs, weil ich einfach, also ich finde die Schulmedizin hervorragend bei Brüchen oder akuten Sachen wie Herzinfarkt oder so, da können die toll helfen. Bei chronischen Sachen ist ja die Schulmedizin häufig hilflos und dann heißt es auch, wir wissen nicht genau, was die Ursache ist, wo oder wo es herkommt. Und wenn man dann ganzheitlicher unterwegs ist, dann findet man schon auch Ursachen. Genau, also das war der Hammer für mich, zumal ich komme auch tatsächlich aus einer Familie, wo ganz viele schon Krebs hatten und auch eben trotz Chemotherapie und Bestrahlung doch relativ schnell gestorben sind. Also ich war da so gar kein Freund von. Und dann hieß es auch 10 Jahre Antihormontherapie. Und ja, also ganz schwierig. Und dann musste ich tatsächlich erstmal weinen, weil das war so, da haben und bin dann raus, genau, und habe dann tatsächlich erstmal meine Tochter angerufen, die, ich wusste, sie ist zu Hause. Die war gerade mit ihrem Master mit der Uni fertig und so. Und hatte da sich kurz eine Pause genommen, ein paar Wochen, bevor sie angefangen hat zu arbeiten. Ich wusste also, die ist jetzt nicht gerade so im Arbeitsstress. Ich sag, Süße, ich glaube, wir müssen mal uns unterhalten. Also sie wusste das natürlich auch schon vorher, dass da was war. Genau, und dann haben wir ganz offen darüber gesprochen. Und ja, dann bin ich nach Hause und habe sozusagen einen Tag geweint. Aber ich bin so ein Mensch, Ich klatsche dann in die Hände und sag so, das ist jetzt so, was kann ich tun? Wie können wir das angehen sozusagen? Also ich werde dann aktiv. Ich bin eher so, dass ich dann die Kontrolle zurückgewinnen möchte und sagen so, was kann man jetzt tun? Ich verfall dann nicht in so eine Passivität. Das hat sich ja auch unter schon Long-Covid gezeigt. Ich habe immer weiter versucht, irgendwas zu finden, was mir helfen könnte. Und ja, und habe dann irgendwie einen Tag später in der Praxis bei meinem Onkologen angerufen und gesagt, Chemotherapie und Bestrahlung, das kommt für mich alles nicht in Frage. Es muss Alternativen geben. Und also mein Onkologe ist auch immer der Meinung, ganz süß, dass man sich nicht zufällig trifft im Leben, dass die Wege sich immer finden. Und ich muss immer wieder daran denken, wie ich eigentlich beim Kardiologen war, wegen was ganz anderem und dann vor dieser Praxis parkte. Und weil er ist eben auch sehr ganzheitlich unterwegs und ist unglaublich engagiert. Und dann sagt er, gut, Sie gehen zu dem und dem Heilpraktiker, mit dem habe ich auch schon Studien gemacht bei Krebspatienten. Und das ist der beste Heilpraktiker in Deutschland. Sie gehen dahin, wir arbeiten auch zusammen und dann sehen wir weiter. Ich sage, ja, das hört sich doch gut an. Und da bin ich dann hin, ein paar Wochen später, habe dann aber unterwegs, also in dieser Zwischenzeit schon angefangen, im Internet zu recherchieren, alternative Krebstherapien und was es da noch alles so gibt. Und dank des Internets, also da hatten die Leute es ja vor 10 oder ja oder vor 20 Jahren sehr viel schwerer, die Pioniere, sage ich mal, der alternativen Krebstherapien, die dann teilweise im Stadium 4, also komplett durchmetastasiert, komplett wieder gesund geworden sind. Also wo die Schulmedizin gesagt hat, teilweise sie leben noch 6 Wochen, 3 Monate komplett gesund. Und daran habe ich mich orientiert. Okay, was haben diese Leute gemacht? Und soweit ist es bei mir noch nicht. Und das habe ich mir alles, also da habe ich dann angefangen, ich glaube, fast 24/7 zu recherchieren. Ich habe alles gelesen, Studien. Ich habe immer auf PubMed, das ist so eine Internetseite, da findet man veröffentlichte Studien aller Art. Und das ist auch wirklich sehr seriös und sehr gut. Ich habe geguckt, ich bin Facebook-Gruppen beigetreten. Was machen da die Leute? So, und dann ist das Erste, was ich angefangen habe, meine Ernährung. Die war schon vorher gut, würde ich sagen. Aber Krebs zu optimieren, angefangen zu entsaften, Karottensaft, 1 bis 1,5 Liter, kein Fett mehr, Zucker hatte ich vorher auch schon nicht, aber keine Kohlenhydrate auch mehr, weil das wird ja auch in Zucker umgewandelt. Dann war ich also bei diesem alternativen Heilpraktiker und der hat mich dann auf Jane McLelland, ich hoffe, das darf ich jetzt sagen, die war selber schwer an Krebs erkrankt, schon vor über 20 Jahren und hat dann so eine Therapie daraus entworfen, die sie selbst geheilt wird. Da geht es darum, die Stoffwechselwege zum Krebs zu blockieren mit verschiedenen Mitteln, teils mit Medikamenten, aber überwiegend auch mit natürlichen Mitteln, um den Krebs auszuhungern. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und so hat auch dieser Heilpraktiker mitgearbeitet. Der hat mich, weil ich hatte dann letztendlich kein Geld mehr, um bei ihnen richtig in Behandlung zu gehen und musste mir selbst was einfallen lassen. Ja, und so bin ich dann auf verschiedene Wege gekommen. Dann bin ich noch auf Miriam Reichel bekommen. Die hat sich zum Beispiel aus dem kompletten Endstadium mit einer Kohldiät geheilt. Ja, und dann habe ich ein Jahr lang auch nur Kohl gegessen und Säfte getrunken. So, das habe ich 100% diszipliniert durchgezogen. Gar kein Glas Wein mehr, hatte ich ja vorher während Covid sowieso schon nicht mehr gemacht. Mhm. Keine Kohlenhydrate mehr, kein Zucker etc. Und das ging mir sehr gut damit. Ja, leider bin ich dann 2023 nochmal an der Corona erkrankt und das hat mich schwer wieder zurückgeworfen. Da bin ich hier tatsächlich auch 3-mal zu Hause ohnmächtig geworden, bewusstlos geworden, bin an verschiedenen Stellen in der Wohnung wieder aufgewacht und habe dann wieder 112 gerufen. Und dann hatte ich in 2024 eine Ablatio rechts, also habe mir dort die Brust abnehmen lassen und dieses Jahr 2025 die linke Seite.
Hast du denn in der Zeit, wo du die Kohldiät gemacht hast und auf Zucker und Kohlenhydrate und sowas alles verzichtet hast, gemerkt, dass die Tumore zurückgehen? Also du hast ja gesagt, du warst weiterhin in Kontakt mit deinem Onkologen. Der wird das doch kontrolliert haben, oder?
Genau, und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich wurde ja operiert. Also die Tumore waren ja rausgenommen.
Er hatte die alle rausgenommen, nicht nur diesen einen, worüber ihr gesprochen hattet, sondern in der OP?
Nein, er hat das während der OP, hat er tatsächlich alles, was er finden konnte, rausgenommen. Mhm. Und so ein bisschen schade fand ich, dass er da die Brust nicht gleich abgenommen hat. Weil ich hatte eigentlich gleich gesagt, als ich die Diagnose bekommen habe, selbst mit der Zyste, habe ich gesagt, ich möchte das alles abhaben. Mhm. Weil ich wusste, ich wollte keine, also falls das kommt mit Chemo oder so, das wollte ich nicht, das wusste ich vorher schon. Und ich hatte irgendwie diese Angst auch, oh, vielleicht ist da ja doch mehr. Und so war es letztendlich ja auch. Und das haben die aber nicht gemacht. Da habe ich auch zu ihm hinterher gesagt, warum haben sie in der OP nicht gleich alles abgenommen? Er hat gesagt, so dürfen wir nicht arbeiten. Ja, das dürfen sie dann nicht ohne Einwilligung vorher. Und ich war ja in Narkose. Genau, und das wurde mir dann aber auch angeraten. Also es wurde mir eine Mastektomie, die Brustabnahme angeraten, weil eben die Tumore dann ja schon so verteilt waren und teils auch so groß und schnell wachsen, so dicht am Resektionsrand. Also die Ärzte haben da gerne immer so mindestens 0,5 Zentimeter Abstand zum gesunden Gewebe, um sicher zu sein, dass es nicht dahin schon gestreut haben könnte. Ja. Und das war bei mir nicht gegeben. Also das war teilweise 1 Millimeter oder drunter. Und deswegen wurde bei mir eben auch zur Brustabnahme geraten. Da habe ich mir dann noch viele verschiedene Meinungen eingeholt. Und die sagten also eigentlich, ja, inklusive des Heilpraktikers. Und da habe ich gedacht, oh, wenn der das schon sagt. Und dann war ich auch noch in einem Hyperthermiezentrum zwischendurch. Der sagte das auch, das soll ich machen. Und habe mich dann dazu aber erst 2024 durchgerungen. Also da habe ich mir einfach die Zeit genommen. Und ich habe natürlich anhand dieser Kohldiät oder der anderen Sachen, die ich gemacht habe, leider keine Anhaltspunkte, weil die Tumore ja schon weg waren.
Ja, ja.
Deswegen ist es für mich auch so ein bisschen schwer mit der Überwachbarkeit jetzt zu sagen, bin ich jetzt eigentlich schon wirklich geheilt oder nicht?
Aber es hat sich zumindest für dich aber richtig und gut angefühlt.
Es hat sich genau richtig und gut angefühlt. Mhm. Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm.
Hast du denn, weil du vorhin gesagt hast, dass in der Familie auch schon Krebsfälle vorgekommen sind, hast du diesen Gentest machen lassen? Bist du Genträgerin?
Genau, den habe ich auch machen lassen und das bin ich nicht.
Wie hast du denn das dann mit der Krankenkasse und mit den Kosten gemacht, dass du dir beide Seiten abnehmen lassen hast? Mhm. Musstest du das dann selbst bezahlen?
Nein, das hat tatsächlich die Krankenkasse übernommen, dankbarerweise, weil in der rechten Brust, also das war ja auch schon die operierte Brust, wo die Tumore waren, da war das ja sowieso eine Empfehlung des Krankenhauses, der Onkologie, das abzunehmen, eben wegen des Resektionsrandes etc. Mhm. Und dann übernimmt es auch die Kasse.
Und die linke Seite?
Und die linke Seite war dann so, dass wir gesagt haben bei mir, also die Brust war auch ständig entzündet, muss ich sagen. Das kam aber auch, also die haben mich vor der ersten OP durch 12 Mammografiebilder geschickt. Während der Drahtlegung, also es gibt so eine Drahtlegung, das ist eine Markierung vor der OP, damit der Operateur den Tumor besser findet. Und das wird unter Mammographie gemacht und da weiß ich heute auch, also da stecken sie quasi einen Draht immer wieder in den Tumor rein. Und dann breiten sich ja die Zellen so richtig schön aus und dann wird deine Brust ja zusammengedrückt in der Mammographie. Und das ist natürlich, glaube ich, auch nicht hilfreich. Und die konnten das immer nicht sehen bei mir. Jetzt denke ich, weil da so viel schon war, aber das konnten die nicht sehen. Und dann haben die immer wieder neu, also mir liefen dann auch wirklich die Tränen vor der OP, dass ich gesagt habe, also 12 Mammographiebilder. Und dann dachte ich auch immer nur an diese Strahlung und so. Ich habe gedacht, das ist alles nicht wahr. Ja, und deswegen war die linke Brust dann auch immer entzündet. Und also ich bin zwar sehr klein und zierlich und eher athletisch, sehr dünn gebaut, aber ich hatte relativ große Brüste immer. Und dadurch, dass jetzt die rechte Seite ab war und links so Körbchengröße, also früher hatte ich immer B, aber irgendwie habe ich gedacht, ist das so während der Pandemie, ich konnte mich halt auch nicht mehr bewegen und irgendwie ist es immer weiter gewachsen, das war dann letztendlich Körbchengröße D. Und da hat die Krankenkasse gesagt, wegen dieses großen Ungleichgewichts, die eine Seite war ja ab, aufgrund der Diagnose, haben die das übernommen. Und wegen der schlechten Überwachbarkeit auch bei mir, dass man gesagt hat, tja, man weiß ja gar nicht so genau. Also wir konnten vorher auch nur einen Tumor sehen in allen Bildgebungen. Wegen der schlechten Überwachbarkeit und des Ungleichgewichts dann auch in der Wirbelsäule etc., wenn die Brust so groß ist. Und das hat die Krankenkasse dann übernommen, einwandfrei. Ja.
Und wie hat sich das für dich angefühlt, als du dann, sagen wir mal, bei der ersten OP dann aus der Narkose erwacht bist und die Brust war weg?
Für mich war das tatsächlich total okay, weil ich habe mir ja vorher sehr viel Zeit genommen mit dieser Entscheidung. Also ich habe mir ja gut anderthalb Jahre Zeit genommen. Will ich das wirklich oder will ich das nicht? Und habe mich dann letztendlich ganz bewusst dafür entschieden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man sich für etwas bewusst entscheidet, kann man damit hinterher anders umgehen. Klar, manchmal trifft man Entscheidungen, wo man hinterher sagt, naja, hätte ich es mal besser gewusst, so hätte ich es mal vorher gewusst. Aber ich habe mir ja wirklich sehr, sehr lange Zeit genommen, viel recherchiert, mir Bilder angesehen, immer wieder so das Für und wieder abgewogen. Und die Brust war auch immer weiter schmerzhaft und entzündet. Und da wusste ich eben auch schon durch diese Recherche, dass Krebs gerne ja im entzündeten Gewebe wächst. Das ist ja so eine Grundlage quasi, um überhaupt wachsen zu können. Und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht mehr. Und eigentlich wollten wir beide Seiten auf einmal abnehmen, aber aufgrund meines Long-Covid-Zustandes und auch nach der Infektion in 23 nochmal, war mein Körper dazu nicht so stabil genug tatsächlich. Ich wollte gern auf eine Bluttransfusion verzichten und die haben gesagt, wenn man beides gemacht wird, kann tatsächlich das mal passieren, dass man eine Bluttransfusion braucht. Das wollte ich nicht. Und dann haben wir uns entschieden, das in zwei OPs zu machen. Und ich habe dann aber jetzt mit der zweiten Seite ein Jahr gewartet. Ich muss sagen, also für mich ist das okay, auch wenn ich jetzt in den Spiegel gucke. Es ist manchmal immer noch ein bisschen ungewohnt. Aber ich habe so gar nicht das Gefühl, dass ich mich weniger weiblich fühle oder an Selbstbewusstsein oder Attraktivität oder so eingebüßt hätte. Also ich selber habe nicht das Gefühl. Man merkt das manchmal, also auf der Straße, weil ich trage jetzt auch kein BH oder so. Ich würde, wenn ich mal ins Theater ginge oder in die Oper oder so oder zum, weiß ich nicht, auf eine schöne Feier oder so eingeladen, dann würde ich wahrscheinlich so irgendwie so ein Ersatzteil tragen. Aber ansonsten finde ich es ehrlich gesagt herrlich, nie wieder ein BH tragen zu müssen. Das ist so die positive Seite, kann ich nur sagen.
Ja.
Und ist es wirklich. Und das ist einfach angenehm. Aber man merkt das so manchmal ein bisschen an den Blicken auf der Straße, gerade jetzt im Sommer, wenn man dann irgendwie nur ein T-Shirt oder ein Top anhatte oder so, dass mal angeguckt wird, auch von Männern. Und dann wird schnell wieder weggeguckt, so ein bisschen beschämt oder so, die Leute. Also das kann man ja auch nicht verübeln. Aber ich selber, für mich ist es total okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ja, anders kann ich es nicht beschreiben.
Und bist du denn jetzt wieder sportlich aktiv? Hast du körperlich wieder so viel Kraft, dass du dich wieder bewegen kannst, dass du wieder Yoga machen kannst und so weiter?
Tatsächlich habe ich online wieder angefangen zu unterrichten. Und also vor Ort mache ich es nicht mehr. Ich habe vorher eigentlich 6 Tage die Woche unterrichtet plus Shiatsu. Ich habe ein wahnsinniges Arbeitspensum, aber ich habe halt meine Jobs auch geliebt. Das kam mir nie wirklich vor wie Arbeit. Ich fühlte mich nicht gestresst. Also vor der Pandemie habe da wirklich sehr viel gearbeitet, aber hatte wahnsinnig viel Freude daran. Und ich habe jetzt wieder angefangen, online zu unterrichten tatsächlich. Schon in 23, 24, ich kriege das manchmal zeitlich auch gar nicht mehr so auf die Reihe. Das ist irgendwie so ein Blur. Genau, das mache ich jetzt aber schon. Und das bringt mir auch sehr viel Freude. Manchmal muss ich tatsächlich mich noch 2, 3 Tage hinterher wieder sehr ausruhen. Dann hat mich das Kraft gekostet. Es gibt bessere Tage und schlechtere Tage mit Long-Covid. Aber da bin ich auch tatsächlich immer noch in Behandlung und kann jetzt eventuell nochmal auf ein paar Blutwäschen hoffen. Auch vielleicht ganz interessant für andere Hörer, die das irgendwie brauchen, auch Behandlung, wenn man sich bestimmte Krebsbehandlungen nicht leisten kann. Also es gibt verschiedene Stiftungen in Deutschland, dankbarerweise. Klar muss man da so seine Finanzen offenlegen und so, aber wenn man wirklich nichts hat, dann gibt es die Möglichkeit, sich auch da Hilfe zu holen. Das ist ganz, ganz toll. Da möchte ich auch nur Mut machen, sich dann auch wirklich die Hilfe zu holen. Mhm. Ja. Und insofern hoffe ich jetzt nochmal auf ein paar Blutwäschen oder dass mir eben, dass wir dieses Long-Covid und diese hohe Virenbelastung und somit auch die restlichen Entzündungen wirklich gut noch in den Griff kriegen, dass ich dann noch mehr arbeiten kann, weil ich möchte jetzt auch schon anbieten, Yoga spezifisch für Brustkrebserkrankte. Das ist ein geschlossener Kurs, aber auch Yoga für Allgemeinkrebserkrankte, die mit dieser Erschöpfung zu kämpfen haben, nach der Chemotherapie, die Bestrahlung oder allgemein. Und da visualisieren wir dann auch, weil das ein ganz großer Teil der Krebsheilung ist und machen ganz viele tolle Sachen, meditieren zusammen. Und das würde ich auch gerne online machen, weil ich das eben kenne mit dieser Erschöpfung, die ja auch viele Krebserkrankte haben. Also irgendwie sind die Symptome zwischen Long-Covid und Krebs, Langzeit, sehr ähnlich, habe ich festgestellt. Und da finde ich das ganz schön, das online anzubieten, damit man nicht nochmal irgendwo hin muss. Man hat sowieso schon so viele Termine. Und so kann man sich dann die Fahrt sparen, die Kraft dafür sparen und dann können wir das schön online machen.
Ja, schöne Idee.
Ja, und mittelfristig möchte ich dann auch wieder Reisen anbieten. Das habe ich früher auch gemacht, Retreats und genau. Das habe ich so in Planung.
Ja. Das heißt, die Nachwirkungen, die du jetzt noch hast, die dich jetzt weiterhin begleiten, haben vielleicht gar nicht in erster Linie mit deiner Krebserkrankung zu tun, sondern einfach mit dem gesamten Zustand, in dem du dich ja seit 2020 befunden hast.
Wahrscheinlich, aber es ist halt schwer zu unterscheiden.
Ja,
und
ja.
Muss ich zugeben, dass mir das auch manchmal noch Sorgen bereitet, weil es eben nicht zu unterscheiden ist. Kriege ich vielleicht doch noch ein Rezidiv? Ist es irgendwo am Schlummern? Bin ich gesund? Ist es nur Long-Covid? Das ist schwierig zu greifen. deswegen mache ich dann auch noch verschiedene Alternativen weiter oder auch meine Ernährungsform. Das ist jetzt nicht mehr so exzessiv, also ich esse auch Salat und andere Dinge, aber ich versuche Kohlenhydrate weitestgehend zu meiden, kein Alkohol, all diese Geschichten. Ich würde mich gerne mehr bewegen, weil das ja auch ein großer Teil der Krebsheilung ist, dass man jeden Tag, also schon eine halbe Stunde oder Stunde wirklich spazieren gehen sollte. Das schaffe ich leider noch nicht immer, aber es wird immer besser. Und ja, es ist halt schwierig zu unterscheiden und da kann ich nur hoffen und vertrauen, sag ich mal so. Und das ist auch ein Weg. Also ich habe angefangen zu glauben. Ich war jetzt vorher nicht sehr gottgläubig oder so. Ich habe immer schon ans große Ganze geglaubt, ans Universum. Als ich in 2020, als ich in meinem Bett lag und wach war, aber also ja, nicht so wirklich im Delirium, also ich war schon wach und da dachte ich so, jetzt stirbst du, jetzt ist es vorbei. Und auf einmal sah ich tatsächlich wie ein Licht und ich würde sagen wie ein Engel auf meinem Bett und alle meine bereits verstorbenen Tiere, die tot sind, saßen auf meinem Bett und ich habe die wirklich real gesehen. Und dieser Engel, dieses Licht hat zu mir gesagt, okay, ja, du kannst jetzt zu uns kommen. Und das war total friedlich. Also es war völlig unspektakulär. Mhm. Dieses Licht, diese Wärme, diese Ausstrahlung, das war total friedlich. Ich hatte in dem Moment auch das Gefühl, oh, endlich habe ich gerade keine Schmerzen mehr. Es fühlte sich so gut an. Ich habe gedacht, ja, eigentlich möchte ich jetzt einfach nur noch dahin, weil sich das so gut angefühlt hat. Mhm. Aber war unspektakulär. Und die Stimme hat dann aber wirklich zu mir gesagt, du kannst jetzt zu uns kommen. Wir nehmen dich hier auf und dann ist alles gut. Siehst ja, es ist auch alles schön. Aber du darfst dich jetzt nochmal entscheiden, ob du nicht doch leben willst. Dann helfen wir dir. Und dann gehst du jetzt zurück und dann lebst du auch weiter. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn das so ist, dann will ich weiterleben. Auch für meine Tochter, für die wäre das schlimm gewesen. Wir sind sozusagen die einzige Familie, die wir so noch haben und wir beide. Und da habe ich gedacht, für meine Tochter, aber ich selbst will auch leben. Und dann wurde mir gesagt, ja, dann schicken wir dich jetzt zurück. Und seitdem habe ich angefangen zu glauben und zwar immer mehr. Also ich habe vorher so ans Universum, das große Ganze, weil ich ja eben auch weiß, es gibt Energien, es gibt einfach Dinge, die wir nicht sehen, aber fühlen und wahrnehmen können. Die sind ja schon da. Und seitdem aber glaube ich real und habe auch tatsächlich das Beten mit integriert in meine Krebsheilung, also jeden Tag. Und auch Gespräche mit den Engeln. Und bin auch der Meinung, dass mir Zeichen gesendet werden. Ich weiß, viele sagen jetzt, oh, jetzt dreht sie komplett durch. Auch Leute, die mich vielleicht kennen oder so. Aber ich habe das tatsächlich auch dem meiner Tochter dann nahegebracht, die ich finde sowieso schon irgendwie immer so ein Schutzengel war oder was Engelhaftes an sich hatte. Auch viele Leute bleiben manchmal auf der Straße stehen, auch als sie klein waren, haben was ist das denn? So ganz, ganz anders irgendwie. Und ja, und man bekommt Zeichen und es geht auch einher, wirklich, wenn man so betet oder wenn man so Engelszeichen bekommt, der ganze Körper kribbelt dann. Und wenn ich da um Hilfe bitte, wenn es mir zum Beispiel mal mit Long-Covid gerade wieder richtig schlecht geht, bitte ich da auch um Hilfe und Unterstützung. Und dann kann ich das wirklich körperlich spüren. Da gibt es natürlich gibt es Placebo etc., aber das ist mir dann letztendlich auch egal, weil wer heilt, hat recht, denke ich mir.
Ja, das denke ich auch. Wow. Also ich habe auf jeden Fall auch Gänsehaut bekommen. Ich habe schon Bücher zu Nahtoderfahrungen und so weiter gelesen und ich finde dieses Thema unfassbar spannend. Und ich glaube, dass schon die Beschäftigung mit dem Thema auch sehr heilsam sein kann.
Da bin ich ganz bei dir. Das glaube ich auch. Also ich glaube, es ist sowieso heilsam, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Mhm. Weil letztendlich ist es ja so, klar, wenn man die Diagnose Krebs bekommt, denken immer alle gleich so, oh Gott, jetzt sterbe ich und so. Habe ich ja auch zuerst. Mhm. Und alles Drama. Aber wenn wir doch ganz genau hingucken, kann es uns jeden Tag, jeden Moment treffen. Mhm. Ja, ich gehe über die Straße oder sonst was passiert. Ein Dachziegel, ja. Ich bin in der Südsee und mir fällt eine Kokosnuss auf den Kopf. Also so ganz blöd mal gesagt, ja. Aber es ist ja die Wahrheit. Es kann jeden Tag immer passieren. Und ich glaube, deswegen ist die Auseinandersetzung mit dem Tod allgemein sehr heilsam. Und Nahtoderfahrung finde ich auch extrem spannend, ja.
Wow. Also du hast auf jeden Fall viel erlebt. Eigentlich sage ich das zum Schluss immer zu jeder Interviewpartnerin, weil das tatsächlich, man glaubt das kaum, ja, aber was in diesen bewegten Jahren, was man auch selbst lernt und wie man sich persönlich weiterentwickelt und was man alles erlebt hat, das ist so unglaublich viel. Also wow.
Es ist unglaublich viel. Ich habe so viel gelernt. Also in Sachen Gesundheit wusste ich vorher schon viel, weil Shiatsu ist auch, ich sage mal, ich komme aus der chinesischen Medizin. Da bin ich eben auch persönlich immer weiter tief eingetaucht, also so ganzheitlich. Aber was ich in den letzten 5 Jahren nochmal lernen durfte und gelernt habe, natürlich auch viel Eigeninitiative, aber das ist ein unglaubliches Geschenk. Ja. Ich bin übrigens aktuell noch in der Ausbildung zur Ernährungsberaterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das mache ich auch noch nebenbei.
Naja, aber das ist ja auch nur irgendwie die logische Konsequenz, ne?
Ja, genau. Also als für mein ganzheitliches Konzept, um das noch abzurunden. Ja,
ja,
ja, genau.
Liebe Niki, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Das ist ja ganz spannend. Ja, vielleicht, dass es okay ist, wenn man an Krebs erkrankt ist, dass man um Hilfe bittet. Mhm. Dass man das nicht alleine durchstehen muss. Weil wenn es vielleicht anderen so geht wie mir, ich habe früher, fiel es mir sehr, sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Ich habe immer gerne alles alleine gemacht und auch die Kraft dafür aufgebracht. Das ist wahrscheinlich auch so ein Erziehungsding, nehme ich an. Es ist tief in der Kindheit verankert. Aber das ist okay, um Hilfe zu bitten. Wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Weil ich denke, das ist nichts, was man alleine durchstehen kann und auch nicht sollte. Und was ich auch noch jedem ans Herz legen würde, recherchiere. Geh in die Selbstverantwortung. Und begib dich nicht so passiv in die Hände der Ärzte, weil letztendlich ist es dein Körper und deine Heilung. Und Ärzte können viel wissen, aber wissen auch nicht alles. Und gerade in den Krebstherapien, in der Forschung, gibt es so unendlich viele neue Erkenntnisse. Also, um Hilfe zu bitten, recherchieren und hinter den Tellerrand zu gucken und weiter zu gucken. Denn man muss ja nicht nur den alternativen Weg gehen wie ich. Manchmal zweifle ich auch, ob das richtig war. Aber man kann das ja auch ergänzen mit Chemotherapie und Bestrahlung. Mhm. Zum Beispiel Ernährung, Meditation. Und da über den Tellerrand zu gucken, recherchieren und um Hilfe zu bitten.
Ja. Ich danke dir von Herzen, Niki, für dieses Gespräch und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Ja, ich danke dir, Franziska, dass du mir hier eine Stimme gegeben hast, dass ich dabei sein durfte und dir auch alles Gute und bleib selbst gesund.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.